Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. €2 Milliarden hat die Bundesregierung für Aufholprogramme in den Schulen nach der Corona-Krise bereitgestellt und sich dafür ziemlich ausgiebig auf die eigenen Schultern geklopft. Warum dieses Lob möglicherweise nicht unbedingt berechtigt ist, das lassen wir uns gleich erklären hier im Bildungsmagazin des Deutschlandfunks. Als Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Karin Prien im Mai Bilanz zogen, da klangen sie ausgesprochen zufrieden. Durch das 2 Milliarden Euro schwere Aufholprogramm für Schülerinnen und Schüler, haben sie gesagt, sei es nach Corona richtig gut gelungen, viele Lücken im Wissensstand und im Sozialverhalten der Kinder und Jugendlichen wieder zu schließen. Und das war natürlich eine politische Zwischenbilanz nach einem Jahr Aufholprogramm. Die wissenschaftliche Zwischenbilanz, die wurde in dieser Woche vorgelegt. Sie stammt von Marcel Helbig, er ist Bildungsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin, dem WZB, und am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Herr Helbig, teilen Sie diese Begeisterung der Ministerin über das Aufholprogramm?
Ja, ich weiß nicht, wo die Begeisterung herkommen kann. Ich meine, klar, das ist politische Kommunikation und es wäre jetzt ja auch Quatsch zu sagen, dass dieses ganze Programm nicht die Ziele erreicht hätte, die es erreichen sollte. Aber ich glaube, da ist schon sehr, sehr wenig Selbstkritik bei dem, was da tatsächlich umgesetzt wurde.
Was gibt es denn aus Ihrer Sicht zu kritisieren?
Ja, mein, zum ersten Mal ist es extrem schwer, überhaupt einen Überblick darüber zu bekommen, wenn dann 16 Länder 16 unterschiedliche Programme machen. Die setzen auf völlig unterschiedlichen Strukturen auf. Und sie verfolgen auch völlig unterschiedliche Ziele, also so extrem divers. In manchen Ländern war es auch gar nicht Ziel, jetzt großartig Lernrückstände aufzuholen. Man setzte gleich auf sozialpsychologische Aspekte, wie zum Beispiel in Niedersachsen. In anderen Ländern setzte man auf die Ausweitung von Lehrkräften, wie zum Beispiel in Bayern. Das verteilte man aber wirklich ganz breit mit der Gießkanne. Also der Willenvorort-Gymnasium in einem Münchner Stadtteil kriegt dann das Gleiche wie eine benachteiligte Arbeit. Der Siedlung in Hof oder sowas. Also da gab es überhaupt keine Unterschiede. In anderen Bundesländern wie in Berlin wurden Lehrer völlig ausgeschlossen von diesen zusätzlichen Geldern. Also es ging ein bisschen drüber und drunter.
Was hätten Sie sich denn gewünscht? Wie hätte ein solches Programm oder wie hätten diese 2 Milliarden, die da ja eingesetzt wurden und werden, wie hätten die besser eingesetzt werden können?
Ich finde den Eindruck gar nicht vermitteln, dass man da irgendwie ein ganz leichtes Spiel gehabt hätte. Ich glaube, das ist eine extreme Herausforderung, vor dem alle Bundesländer standen. Und ich sehe eher gerade die Probleme, und das haben Sie ja vorhin auch angesprochen, bei der politischen Kommunikation. Es wurde von Anfang an suggeriert, wir haben das alles im Griff, mit diesen 2 Milliarden kriegen wir das alles locker hin. Und das ist einfach, das kann nicht der Wahrheit entsprechen. Die wussten dann vom ersten Tag an, Schule ist nicht von heute auf morgen umzukrempeln auf individuelle Förderung, den Rückgang von Lernrückständen und dergleichen in den Griff zu bekommen. Das sind einfach Dinge, wo man auch nicht wahrheitsgemäß mit der Öffentlichkeit umgegangen sind. Und dann finden sich auch Ansätze in dem Programm, die gut sind, also die aber dann teilweise eben auch auf Strukturen wie in Hamburg zum Beispiel bauten, die diesen Weg schon lange vor Corona gegangen sind.
Wenn Sie sich anschauen, dieses ganze Bündel, diese verschiedenen Maßnahmen, die da drin stecken, Sie haben das ja gerade so angedeutet, jedes Bundesland macht das im Grunde nach eigener Fasson. Gab es denn wenigstens eine Basis an Wissen und an Daten, auf die man hätte aufsetzen können und auf die aufgesetzt wurde?
Das ist eigentlich das Frustrierendste und das wurde auch von Frau Prien jetzt gerade in einem Interview die Woche nochmal so dargestellt, als ob man ja überhaupt nie das Ziel gehabt hätte, irgendwas darüber zu wissen, ob am Ende das Ganze gewirkt hat. Das ist eigentlich das absolute Armutszeugnis. Ich gebe ihr zwar recht, dass wir jetzt natürlich keine wissenschaftliche Studie hätten anstrengen müssen, um die Wirksamkeit nach Corona von solchen Programmen irgendwie zu untersuchen, aber das eigentliche Problem in Deutschland ist, dass wir überhaupt nicht die Infrastruktur in den Bundes Ländern haben, um die Wirkungsweise aller möglichen Programme zu untersuchen. Also die Leistungsstanderhebung, das macht man immer mal wieder, das sollen die Lehrkräfte irgendwie regeln. Wir sind da ziemlich Entwicklungsland und das trifft sich eigentlich auch mit dem Ergebnis der Kommission, die das Infektionsschutzgesetz untersucht hat. Die sagte ja auch, uns fehlen Daten in allen Bereichen und der Bildungsbereich nimmt sich da nicht aus und vielleicht ist das sogar eine der größten Baustellen, auch wenn uns immer irgendwie das Gegenteil suggeriert wird.
Jetzt ist das Aufholprogramm ja angelegt auf 2 Jahre. Das erste Jahr ist rum, gut ein Jahr. Ein weiteres Jahr läuft es jetzt noch. Reicht das?
Naja, das Unschöne an der Sache ist, am Anfang kam man ganz schwer aus dem Knick. Also man hat viele Dinge erst mit Anfang dieses Jahres irgendwo umsetzen können. Man muss erstmal die Strukturen schaffen. Jetzt ist man irgendwo dabei, dass es an einigen Stellen angelaufen ist. Nicht, dass das jetzt unbedingt die bedürftigsten Kinder im Sinne der Lernrückstände treffen würde, aber es sind da Strukturen aufgebaut worden, die einfach mal da sind. Und jetzt hat man da eigentlich genau das, ein Jahr noch Geld zur Verfügung. Die Kultusministerkonferenz würde zwar noch gerne länger Geld ausgeben, hätte auch gerne noch mehr Geld, aber eigentlich hat das BMBF gesagt, na, das machen wir nicht. Die sollen dann warten, bis das Startchancenprogramm kommt. Und am Ende haben wir das, was wir oft in der Bund-Länder-Zusammenarbeit haben. Man macht kurzfristig ein bisschen Geld rein, bis die Strukturen irgendwann stehen, ist das Programm schon wieder vorbei und man verweist schon auf das nächste Programm, was auch diese Strukturen wieder aufbauen muss. Und das hat nichts mit langfristigem Engagement und Planung irgendwo zu tun.
Eine skeptische und in großen Teilen tatsächlich nicht besonders gute Zwischenbilanz der Aufholprogramme nach Corona, gezogen von Marcel Helbig, Bildungsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Vielen herzlichen Dank.
Bitte.
Und wir haben dieses Gespräch aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das eigene Kind zu verlieren. Für Eltern gibt es wohl nichts Schlimmeres. Einem Paar aus Frankfurt ist das passiert. Ihr Sohn beging mit 16 Jahren Suizid. Er hatte Depressionen. Das allerdings wurde erst wenige Wochen vor seinem Tod bemerkt. Und jetzt, 2 Jahre später, fordern seine Eltern in einer Petition, dass in den Schulen mehr auf psychische Gesundheit geachtet wird und dass Mental Health, also psychische Gesundheit, im Lehrplan verankert wird. Valentin Beige berichtet.
An einem Sommerabend vor 2 Jahren stellt sich das Leben der Familie Pool auf den Kopf. Ihr 16-jähriger Sohn Emil ist weg, nicht mehr erreichbar. Seine Mutter, Alex Pool, versucht alle und jeden zu mobilisieren, um ihren Sohn zu finden.
Für das Finden brauchten wir Hilfe und haben eben mit allen Freunden, Bekannten, Unbekannten, Frankfurtern, Nicht-Frankfurtern dann nach Emil gesucht, haben ihn nicht gefunden. Er ist dann per Zufall gefunden worden von einer dritten Person.
Emil wird 16 Jahre alt. Es kommt heraus, er hat sich umgebracht. Das wollten sie all denen, die beim Suchen beteiligt waren, dann auch nicht verschweigen.
Es haben einen Samstagmorgen bei irgendwie sengender Hitze über 400 Menschen mit uns nach diesem Kind gesucht. Und in ganz Frankfurt hingen seine Plakate, weil Menschen uns unterstützt haben. Was hätten wir sagen sollen? Emil ist überfahren worden oder Emil ist irgendwie ertrunken? Das hat sich nicht richtig angefühlt.
Emil hatte Depression. Das wurde erst wenige Wochen vor seinem Suizid diagnostiziert. Doch davor hat es keiner gemerkt, nicht in der Schule, nicht in der Familie. Alex Pool merkt in ganz vielen Gesprächen mit anderen Eltern, dass es in vielen Schulen und Familien so ist, dass die Anzeichen für Depressionen und Suizidalität nicht bemerkt werden. Zusammen mit dem Stadtschülerinnenrat veranstaltet Emils Mutter im vergangenen Jahr einen Suizidpräventionstag. Dort lernt sie auch die Schülerin Kalani kennen.
Ich fand es total interessant und schön, dass der veranstaltet wurde, einfach weil ich auch zu dem Zeitpunkt selbst noch suizidal war.
Also gerade selbst darüber nachdachte, sich umzubringen. Bis in dieses Extrem können mentale Erkrankungen führen, sagt Alex Pool. Um diese destruktiven Gedanken zu überwinden, hilft es Betroffenen oft, einen Grund zu finden, für den es sich lohnt, weiterzuleben, sagt Kalani.
Ich sage auch immer ganz klar, das ist alles phasenweise und mir ist klar, dass es gute und schlechte Phasen gibt. Ich habe aktuell für mich einen Grund zu leben und das ist unter anderem halt auch Menschen zu helfen, dass sie nicht in die Situation kommen, in der ich war.
Kalani arbeitet jetzt selbst beim Suizidpräventionstag mit. Ihr ist es wichtig, anderen jungen Menschen zu helfen, Wege aus suizidalen Gedanken zu finden. Und es geht auch darum, dem Umfeld von Betroffenen zu sagen, wie wichtig sie sind und ihnen Rüstzeug an die Hand zu geben, wie sie Betroffenen helfen können. Denn je früher Suizidalität erkannt wird, desto eher kann geholfen werden.
Also ich hatte es mit einer Lawine verglichen. Ein kleiner Schneeball kann eine Lawine auslösen, muss es nicht. Dieser Schneeball kann abgebremst werden, aber dafür muss man ihn auch sehen und Man muss auch aufmerksam sein, um den zu sehen.
Um diese Warnzeichen, also den Schneeball, zu erkennen, müssten alle am Schulsystem Beteiligten geschult werden. Vom Sekretariat bis zur Leitungsebene, fordert Alex Pohl. Mentale Gesundheit solle im hessischen Lehrplan verankert werden, fordern sie und der Stadtschülerinnenrat Frankfurt in einer Petition. Beim Suizidpräventionstag wurde mit Schülerinnen und Schülern auch erarbeitet, in welches Fach mentale Gesundheit integriert werden soll: Biologie. Im hessischen Kultusministerium ist die Problematik bekannt. Denn jedes Jahr bringen sich rund 20 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 20 Jahren um. Auf Deutschlandfunk-Nachfrage heißt es aus dem Ministerium, dass mentale Gesundheit bereits zum Teil in den Schulunterricht integriert sei. Eine weitergehende Verankerung aber würde dauern. Zitat: Eine Überarbeitung der Kerncurricula ist grundsätzlich mit einem langwierigen Entwicklungsprozess verbunden, da er eine umfangreiche Beteiligung verschiedener Institutionen und eine ausführliche inhaltliche Vorbereitung voraussetzt. Dabei sagt auch Schulpsychologin Andrea Spieß, dass es dringend Zeit wird, mentale Gesundheit in den Lehrplan zu integrieren.
Lasst uns psychische Gesundheit wirklich so ernst nehmen, wie sie es verdient und wie wir es auch verdienen. Nämlich, dass sie auf Augenhöhe und auf gleicher Position ist mit den Inhalten, die wir sonst in der Schule vermitteln. Wir sollten alles wissen über psychische Gesundheit, Wohlbefinden, dass wir in guter Atmosphäre lernen, gemeinsam Dinge erfahren, unsere Potenziale entwickeln. Das ist, glaube ich, auch meine Botschaft als Schulpsychologin, endlich der psychischen Gesundheit diesen Wert auch zu geben, den sie verdient.
Dieses Ziel verfolgen auch Alex Pohl und Vertreter des Stadtschülerinnenrates Frankfurt. Sie haben den hessischen Kultusminister um ein Treffen gebeten und inzwischen eine Einladung bekommen für einen Termin Anfang November.
Valentin Beige war das über das mögliche Schulfach Mental Health in Hessen. Wir bleiben in der Schule und hoffen, dass nach den Sommerferien alle Kinder in den Unterricht zurückgekehrt sind. Denn tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass Kinder, vor allem Mädchen, plötzlich fehlen. Der Grund könnte eine Zwangsverheiratung oder eine Frühehe sein. Auch wenn gesetzlich eine Heirat vor dem 18. Lebensjahr hierzulande eigentlich verboten ist. Anja Nehls über ein Präventionsprojekt an Berliner Schulen, mit dem nicht nur potenziell betroffene Schülerinnen und Schüler, sondern auch deren Lehrkräfte, SchulsozialarbeiterInnen und Eltern sensibilisiert werden sollen.
Mein liebes Kleines, wir haben eine Überraschung für dich.
Dein Vater und ich sind der Meinung, du sollst heiraten. Den mit den süßen Locken. Das ist eine richtig gute Partie.
Die kenne ich gar nicht.
Auf der Bühne geht es um das, was für viele Mädchen und Jungen aus migrantischen Familien immer noch Realität ist. Zwangsverheiratung und Frühehen.
Du willst eine ehrenvolle Ehefrau werden.
Aber ich will Sängerin werden. Ich will den nicht heiraten. Ich kenne den gar nicht.
Ach, Quatsch. Heiraten ist viel wichtiger. Er verdient viel Geld und wird sich gut um die Familie kümmern.
Terre de Femmes hat das Theaterstück Mein Herz gehört mir initiiert, denn fast 500 Lehrerinnen und Lehrer hatten sich in diesem Jahr an einer Umfrage beteiligt und 400 Fälle von Zwangsverheiratungen unter ihren Schülern gemeldet, plus fast 1500 Verdachtsfälle, sagt Mirja Böhmecke von Terre de Femmes.
Viele waren hier in Deutschland bereits geboren. Also man kann davon ausgehen, dass es Personen sind, die wirklich in der zweiten, dritten oder sogar vierten Generation hier sind, also nicht gerade erst nach Deutschland gekommen, sondern wo einfach die Traditionen der Zwangsverheiratung und Frühverheiratung weitergegeben wird an die nächste Generation. Die kommen teilweise aus Ländern, Türkei, Syrien, also arabischen Ländern, aber auch, wir wissen es, aus Kosovo, Albanien. Also das hat nichts nur ausschließlich mit dem Islam zu tun, sondern es ist ein Phänomen von sehr strengen patriarchalischen Familienstrukturen.
Das Theaterstück soll nun in diesem und nächsten Jahr an 20 Schulen aufgeführt werden und für das Thema sensibilisieren. Nach jeder Aufführung gibt es Workshops, sagt Henrike Grüßmann von BIG, der Berlin-Initiative gegen Gewalt an Frauen und ihren Kindern.
Das macht ja was mit einem, wenn man hört, dass die Freundin da auf einmal verheiratet werden soll und nicht mehr in Deutschland ist. Und das macht Angst.
Denn weil in Deutschland Zwangs- und Frühverheiratungen strafbar sind, werden viele Jugendliche zum Heiraten zurück ins Heimatland geschickt. Mustafa, der jetzt in Berlin auf der Rütli-Schule Abitur macht, hat das bereits in der eigenen Familie erlebt. Sein Cousin wurde in Syrien zwangsverheiratet.
Er wurde mit einer Cousine verheiratet, also dritten Grades oder so. Und er wollte nicht, aber er musste halt. Und es war halt so traditionmäßig. Du musst sie jetzt heiraten wegen der Familie und der Ehre und so alles. Ich glaube, er hatte nicht so eine große Wahl. Wir haben jetzt sogar zwei Kinder.
Für ihn und seine Eltern in Berlin wäre so etwas undenkbar. Aber was können Jugendliche tun? Wie reagieren? Die Zuschauer sollen sich auf der Bühne mit einbringen.
Nein, ich will dir nicht heiraten. Ich will Sängerin werden.
Du heiratest ihn und wirst Hausfrau. Ich möchte nichts mehr darüber hören. Basta!
Das war unsere erste Szene. Wer hat eine Idee von euch, was die Tochter in dieser Situation machen könnte?
Und ein paar Minuten später steht Mustafa auf der Bühne, spielt die Tochter und präsentiert den Bühneneltern den Freund, den sie liebt.
Ich kenne da einen anderen Typen. Auf den stehe ich, den kenne ich halt etwas länger. Und das mit einem Typen heiraten, den ich gar nicht kenne, mag ich nicht.
Du hast schon einen Freund und hast uns nichts gesagt?
Ganz so einfach lässt sich die Sache meistens nicht regeln, meint Mirja Böhmicke. Die meisten Zwangsehen betreffen Mädchen und die wollen sich häufig nicht gegen die Familie stellen.
Die sagen, naja, bei uns ist das so oder ich kenne es nicht anders oder meine älteren Schwestern, die haben auch geheiratet, den Mann, den die Familie ausgesucht hat. Für mich ist das okay. Vielleicht haben sie eine sehr große Familie, die eventuell auch schon Gewalt ausgeübt hat. Also die haben einfach auch Angst.
Umso wichtiger seien Sensibilisierung und Aufklärung, fordert Terre des Femmes. Es brauche mehr Schulsozialarbeit, Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen für betroffene Mädchen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Gestern haben wir bereits über die 282 Abiturientinnen und Abiturienten berichtet, denen erst ein Medizinstudienplatz an der Frankfurter Goethe-Uni angeboten und dann wieder weggenommen wurde. Gestern Abend dürften viele der Betroffenen dann ziemlich erleichtert aufgeatmet haben. Mischa Erhardt berichtet.
Nun ist eine Lösung in Sicht für die gut 280 angehenden Studentinnen und Studenten der Medizin. Nach Tagen bangen Wartens.
Also von himmelhoch jauchzend bis zum Tode betrübt war alles dabei. Gerade emotional war es eine sehr starke Belastung für uns.
So Linda Reimann. Sie ist eine der insgesamt 282 betroffenen Studienbewerber, die zunächst eine Zusage für einen Studienplatz der Human- oder Zahnmedizin bekommen hatten, der dann aber wieder zurückgenommen worden war. Ein Übermittlungsfehler der Goethe-Universität Frankfurt hatte der Stiftung für Hochschulzulassung zu viele freie Studienplätze gemeldet. So bekamen 251 Bewerberinnen für Medizin und 31 Bewerber für Zahnmedizin eine Zusage, die dann aber wieder zurückgenommen wurde. Linda Reimann blieb nach dem ersten Schock, nach der Absage, nicht tatenlos. Sie warb für öffentliche Unterstützung und hat eine Online-Petition aufgesetzt. Fast 53.000 Menschen hatten die Petition unterschrieben, in der die Bewerber forderten, die fehlenden Plätze umgehend zu schaffen. Am Donnerstag meldete die Frankfurter Universität dann den ersten Teilerfolg im Bemühen, ihren Fehler zu korrigieren. Die gut 30 Bewerberinnen für Zahnmedizin könnten in Frankfurt wie geplant ab dem Wintersemester ihr Studium antreten.
Es fällt mir das erste kleine Steinchen vom Herzen. Es ist ein erster Schritt hin zu einer großen Lösung,
sagt Enrico Schleif. Für die große Lösung hat der Präsident der Goethe-Universität in Frankfurt sich unter Hochdruck in den vergangenen Tagen mit Kolleginnen anderer Universitäten im Land verständigt und ausgelotet, wo die Studienbewerberinnen auch der Humanwissenschaften ihr Studium antreten können. Denn die nötigen gut 250 Plätze zu schaffen, übersteigt die Möglichkeiten der Universität. Gestern haben dann nach diesen Vorgesprächen die Amtschefs auf Ebene der Kultusministerkonferenz den Rahmen einer Lösung beschlossen.
Es ist ein Meilenstein auch für die 250 Bewerberinnen der Humanmedizin, weil wir optimistisch sind, in absehbarer Zeit zumindest Antworten geben zu können, wie es weitergeht und welche Möglichkeiten wir ihnen eröffnen können.
Die absehbare Zeit bezieht sich auf die kommenden Tage bis Mitte September. Bis dahin soll die Lösung konkret ausbuchstabiert sein. Nötig sei hierfür im Hintergrund eine enge Abstimmung zwischen politischen Entscheidungsträgern, der Stiftung für Hochschulzulassung und Universitäten mit medizinischen Fakultäten. Solange werden die angehenden Medizinstudentinnen also noch zittern müssen, auch wenn die Lage nun deutlich besser aussieht als noch zu Beginn der Woche. Diese Tage der Ungewissheit zu überstehen, hilft die Solidarität unter den Bewerberinnen, die sich inzwischen eingestellt hat. Linda Reimann.
Wir sind so schnell, so stark zusammengewachsen, sind ein super Team geworden und unterstützen uns zu jeder Tageszeit. Wir bekommen häufig die Nachrichten in unserer WhatsApp-Gruppe, dass wenn es jemand emotional schlecht geht, dass man doch sofort jemanden anrufen kann, dass wir untereinander uns unterstützen. Und da bin ich sehr stolz und würde am liebsten alle gleich umarmen und freue mich, dass wir so toll zusammengehalten haben oder immer noch zusammenhalten.
Nun hofft Linda Reimann auf den Zulassungsbescheid einer Hochschule in den kommenden Tagen. Nach den Enttäuschungen der vergangenen Tage will sie erst an einen Studienplatz glauben, wenn der Bescheid dann tatsächlich auch da ist.
Mischa Erhardt war das über das Zulassungschaos und die sich abzeichnende Lösung an der Universität in Frankfurt am Main. Zum Ende dieser Sendung wollen wir noch an zwei Menschen erinnern, die verstorben sind in dieser Woche. Ja klar, die eine von beiden ist die Queen, die ja immerhin Schirmherrin war von über 70 Wohltätigkeitsorganisationen im Bereich Bildung und Ausbildung. Und die andere ist Dagmar Schipanski. Die Physikerin und CDU-Politikerin wurde 79 Jahre alt. Schipanski war von 1996 bis 98 als erste Frau überhaupt Vorsitzende des Wissenschaftsrats und danach Wissenschaftsministerin in Thüringen. Das Zusammenwachsen der Forschungseinrichtungen der DDR und der BRD nach der Wiedervereinigung erlebte sie als manchmal wirklich schwierigen Prozess der Annäherung. So hat sie das erzählt vor ein paar Jahren im YouTube-Kanal des Wissenschaftsrats.
Der Wissenschaftsrat war ja beauftragt von Bund und Ländern, eine Evaluation aller Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR vorzunehmen. Dazu hat er Arbeitsgruppen gegründet, die alle Institutionen besucht haben. Und sie haben eine Bewertung nach eigenen erarbeiteten Kriterien vorgenommen. Diese Kriterien waren natürlich geprägt vom westdeutschen Verständnis der deutschen Forschungsgemeinschaft, des Hochschullehrerverbandes, von der Struktur, die allgemein dort aufgebaut worden war. Für die DDR-Seite musste als erstes geklärt werden, dass wir auch geforscht haben. Denn es bestand das Vorurteil der westdeutschen Kollegen, wir hätten an Universitäten beispielsweise nicht geforscht. Meine eigene Universität zum Beispiel hat einen Forschungsbericht vorgelegt, als der Wissenschaftsrat uns evaluierte. Und es gab großes Erstaunen. Aha, Sie haben ja doch geforscht.
Dagmar Schipanski, eine der wichtigsten Akteurinnen in der gesamtdeutschen Wissenschaftspolitik nach der Wiedervereinigung, ist am Mittwoch verstorben. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.